Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Es gibt reichlich internationale Krisen und Konflikte, die zu besprechen sind, wenn zwei Außenminister sich treffen. Nicht einfacher wird es allerdings, wenn einige der Krisen verursacht und betrieben werden von den Vereinigten Staaten. Johann Wadephul, der Bundesaußenminister, ist zurzeit in den Vereinigten Staaten, hat gestern Abend sich mit seinem amerikanischen Kollegen Marco Rubio, dem US-Außenminister, getroffen. Was wir wissen müssen danach, das berichtet uns jetzt Steffen Wurzel.
Gerade einmal rund 20 Sekunden zeigten sich Johann Wadephul und sein US-Kollege Marco Rubio gemeinsam in Washington. Lächeln für die Kameras, kurzes Händeschütteln, Abgang, das war's. Immerhin, nach diesem kurzen Auftritt im Treaty Room des US-Außenministeriums in Washington sprachen Wadephul und Rubio deutlich länger miteinander als geplant, zum Beispiel über die Lage in Iran.
Uns besorgt gemeinsam die Situation im Iran, wo wir ein Unrechtsregime sehen, das gegen die Bevölkerung Mittel anwendet, die nicht nur inakzeptabel sind, sondern die alle Regeln der Menschlichkeit verletzen.
Wadephul kündigte an, die Bundesregierung werde versuchen, die Sanktionen gegen Irans Machthaber auszuweiten. Er forderte alle EU-Staaten auf, die Führung in Teheran mit Terrorsanktionen zu belegen. Unklar bleibt, wie die Bundesregierung einen möglichen US-Militärschlag gegen die iranische Führung bewerten würde. Darauf angesprochen, antwortete Wadephul in Washington nur ausweichend. Beim Thema Grönland machte der CDU-Politiker deutlich, dass Deutschland und Europa nichts anderes bleibt, als zu versuchen, die US-Regierung weiter mit Argumenten zu überzeugen. Verzichtet auf eine Übernahme Grönlands, schützt die Arktis stattdessen gemeinsam mit uns, so der erneute Appell.
Und es ist vollkommen richtig und unbestreitbar, dass sowohl Russland als auch China den arktischen Raum für sich entdeckt haben, dass der Klimawandel dazu einen Beitrag leistet und dass wir gemeinsam Anstrengungen unternehmen müssen, dass unsere Interessen im arktischen Raum gewahrt werden.
Dass US-Präsident Donald Trump, wie angedroht, Grönland tatsächlich mit Gewalt erobern könnte, das glaube er nicht.
Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass das ernsthaft erwogen wird, sondern ich glaube, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, dass wir uns um die Sicherheitsfragen, die im arktischen Raum auftreten, kümmern sollten und kümmern werden.
Deutlich länger als die geplante halbe Stunde saßen Johann Wadephul und Marco Rubio am Abend in Washington zusammen. Der Bundesaußenminister und seine Delegation verpassten angesichts der Überlänge sogar den geplanten Zug von Washington nach New York. Ein Termin mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Sitz der Vereinten Nationen in Manhattan musste entsprechend nach hinten verschoben werden. In der Nacht ging es für den Bundesaußenminister nicht wie ursprünglich geplant zurück nach Berlin, sondern noch einmal nach Washington. Wadephul will dort heute unter anderem Gespräche mit Parlamentariern der Demokraten und der Republikaner nachholen, die gestern geplatzt waren.
Der ehemalige CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus, der auch ein ausgewiesener Indien-Experte und Kenner ist, hat uns in dieser Sendung, in diesen Informationen am Morgen erklärt, warum Friedrich Merz seine erste Asienreise als Bundeskanzler ausgerechnet nach Indien unternimmt.
Die ganze Welt buhlt um Indien und wir tun gut daran, mit um Indien zu buhlen. Es wird in Indien sehr, sehr genau darauf geachtet, wer wann wohin fliegt, zu welchem Zeitpunkt. Und Indien ist am Ende des Tages immer noch eine Demokratie. Es ist uns viel, viel näher als China das je sein wird. Und vor dem Hintergrund ist es auch wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Und ich sehe auch einfach mehr Perspektiven in Indien, denn China geht bevölkerungsmäßig nach den Prognosen stark runter. Sie werden erhebliche Probleme haben. Und Indien ist ein absolutes Wachstumsland.
10 Tage nach der Entführung von Venezuelas Machthaber Maduro durch die USA hat uns Anatoly Kurmanajew von der New York Times aus Caracas die Lage in Venezuela geschildert.
Die Menschen befinden sich immer noch in einem Schockzustand. Sie versuchen, die Lage zu verstehen. Die ganze Art, wie dieses Land regiert wird, verändert sich rasant. Schon jetzt reden US-Konzerne, also kapitalistische Unternehmen, die jahrzehntelang dämonisiert wurden, über Anlagestrategien in Venezuela. Natürlich gibt es auch immer noch innenpolitische Spannungen. Viele Menschen sind entsprechend sehr verängstigt.
Die Zahl der Toten bei den Protesten im Iran soll inzwischen bei etwa 650 liegen. Diese Angaben lassen sich allerdings nicht verifizieren, weil das Internet immer noch abgeschaltet ist. Benjamin Weber.
Nachrichten, die es auf Umwegen dennoch aus dem Iran schaffen, legen nahe, dass zuletzt nur wenige Menschen protestiert haben. Aus der Nacht gibt es bislang keine Berichte. Beobachter führen das auf Einschüchterung zurück. Die hohen Todeszahlen schreckten die Leute ab, auf die Straße zu gehen, heißt es. Die Proteste im Iran hatten im Dezember wegen der wirtschaftlichen Lage begonnen. Anschließend forderten die Menschen schnell ein Ende der Islamischen Republik.
Unsere Korrespondentin Sabine Adler hat uns das Leid der Menschen in der Ukraine geschildert, bei eisigen Temperaturen und unter Beschuss durch russisches Militär.
Die Bevölkerung kämpft mit der Kälte, mit den Stromausfällen. Es gab einen neuen Beschuss von Charkiw, immerhin eine Millionenstadt. Auch die Millionenstädte Kiew und Dnipro sind seit Ende voriger Woche ja praktisch großflächig ohne Strom. Hunderttausende in Dnipro, 300.000 in Kiew, noch mehr Menschen waren ohne Strom. Und da muss man auch sehen, dass natürlich auch zum Beispiel so eine Region wie Dnipro ja ganz viele energieintensive Verteidigungsunternehmen hat. Und die werden gebraucht, weil sie natürlich Rüstungsgüter in diesem Krieg herstellen müssen, um sich verteidigen können. Aber auf der anderen Seite darf die Bevölkerung nicht leiden. Das ist so eine Balance, die so schwer auszutarieren ist. Und für die Menschen ist es wirklich im Moment ein wirklich sehr, sehr schwieriger Alltag.
Die Suchtberaterin Birte Holm hat die Forderung von Gesundheitsexperten von Union und SPD nach einer höheren Alkoholsteuer bei uns in der Sendung eben unterstützt.
Würde man den Preis von Alkohol erhöhen oder die Steuern erhöhen, hätte das sicherlich auch einen Effekt auf die Menge an Alkohol, die verkauft würde. Wenn man jetzt die gesundheitlichen Folgen betrachtet, die die verschiedenen Alkoholiker haben, dann wäre natürlich eine Besteuerung der Hochprozentigen vor allen Dingen sehr sinnvoll, damit gerade das vielleicht etwas weniger in den Umlauf ginge. Grundsätzlich kann man ja aber sagen, je weniger Alkohol getrunken wird, desto besser.
Nach dem angekündigten Rückzug von Ministerpräsident Haseloff von der CDU haben die Koalitionspartner SPD und FDP in Sachsen-Anhalt den Weg für die Wahl eines Nachfolgers freigemacht. Jochen Müller.
Auf getrennten Sitzungen gaben die Parteigremien ihre Zustimmung für den Spitzenkandidaten der Union, Wirtschaftsminister Sven Schulze. Schulze sprach anschließend von einem guten Zeichen, Sachsen-Anhalt brauche eine starke Regierung. Hintergrund sind Umfragen aus dem Herbst, nach denen die AfD bei der Landtagswahl im September rund 40% der Stimmen erhalten könnte. Schulze soll mit dem Amtsbonus dagegenhalten. Die Wahl des neuen Ministerpräsidenten soll am 28. Januar im Landtag in Magdeburg stattfinden.